ARD.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, wie gesund müssen Astronauten sein? Ich wollte früher wirklich Astronaut werden, das war mein Traum. Und irgendwann habe ich gehört, dass Astronauten nicht mal Amalgamfüllung in den Zähnen haben dürfen. Und da war er weg. Dieser Traum, weil sich da was festgesetzt hat. Astronauten müssen perfekte Menschen sein. Körperlich, psychisch, medizinisch. Ohne Makel. Und ich war mir ziemlich sicher, ich bin's nicht. Und obwohl ich damals ziemlich gut drauf war, ich war Leistungssportler, total fit, sah gut aus und der Klügste war ich sowieso. Aber da waren die beiden Amalgamfüllungen. Seitdem gärt in mir die Frage, wie gesund müssen Menschen sein, damit die NASA, die ESA oder Roskosmos sie in eine Rakete lassen? Und was macht dann das All aus ihnen?
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten.
Er kommt zu uns, zu MDR Wissen, der deutsche Astronaut Alexander Gerst. Und ich darf Fragen stellen. Super, denke ich. Jetzt fragst du mal nicht den ganzen Quatsch, wie das so ist in der Schwerelosigkeit und was man so denkt, wenn man die kleine verletzliche Erde mit ihrer dünnen Hülle sieht. Sondern jetzt fragst du das, was du schon immer wissen wolltest. Stimmt das, dass Astronauten die klügsten, die fittesten Versionen unserer Spezies sind? Und das Bemerkenswerte ist, dass sich Alexander Gerst vor seiner Karriere Astronauten auch so als eine Art Supermänner und Frauen vorgestellt hat.
Ich habe mich eigentlich beworben, weil ich meinem Traum mal eine Chance geben wollte und dann gedacht habe, ja, Astronauten sind alles so super Frauen und super Männer, da habe ich keine Chance. Mittlerweile weiß ich ja, dass wir auch alles nur ganz normale Menschen sind, die auch nur mit Wasser kochen.
Wovon man aber ausgehen kann, ist, dass Astronauten zu den medizinisch bestuntersuchtesten, bestdurchleuchtesten Menschen der Welt gehören. Allein zum Bewerbungsschreiben, also bevor alles losgeht, gehört schon ein umfangreiches medizinisches Gutachten.
Und wenn man da durchkam, dann konnte man sich überhaupt erst bewerben. Dann sind trotzdem noch 10.000 Leute sich dann beworben mit diesem Flight Medical. Und das war so der Anfang.
Ein Flight Medical ist übrigens die Grundvoraussetzung, um einen Pilotenschein zu machen. Und dann rollte die Untersuchungslawine erst richtig los. Gerst beschreibt die Gesundheitstests so.
Und da ist man eine Woche lang von innen nach außen gewendet worden.
ESA-Astronauten bekommen, solange sie für Missionen bereitstehen, einmal im Jahr einen Rundumcheck. Wenn sie für eine Mission in Frage kommen, wird nochmal ganz grundsätzlich untersucht. Und wenn man für einen Flug trainiert, wird das alles nochmal engmaschiger. Astronaut, denke ich so bei mir, als ich das höre, das wäre so ein perfekter Beruf für Hypochonder. Da bleibt wirklich nichts unentdeckt. Keine Überweisungen, kein Warten auf einen Facharzttermin und immer die neueste und perfekteste Diagnostik. Keine Chance für versteckte oder eingebildete Krankheiten. Aber jetzt noch mal zu meiner Frage. Wenn man Amalgamfüllungen hat, ist man dann auch raus, oder?
Nee, das ist auch so ein Vorurteil. Das stimmt gar nicht. Also Amalgamfüllungen hatte so aus meiner Generation sowieso jeder oder fast jeder. Und deswegen ist das auch kein Problem. Ja, ich glaube auch als Kampfjetpilot inzwischen, da kam das, glaube ich, her, diese Annahme, dass man das nicht haben dürfte. Ich glaube, selbst da darf man es inzwischen.
Sogar mit Brille könnte man auf die ISS. Ich hätte mich also bewerben sollen, ich Dummer. Aber was sind denn jetzt gesundheitliche Ausschlusskriterien? Ü60, Diabetes, Adipositas, Bluthochdruck, Depression. Was sind denn Krankheiten, die ein Astronaut nicht haben darf? Gerst legt sich nicht fest.
Tausende. Also letztendlich gibt's viele Dinge, die man nicht haben darf. Aber müsste man sich jetzt genau im Detail anschauen. Also das ist eine Liste, die ist viele tausend Seiten lang, wenn man sich die anschauen würde.
Im Prinzip geht es darum, dass man Komplikationen unwahrscheinlich macht oder anders formuliert, Raumfahrt sucht keine Heldenkörper, sondern Körper, die Überraschungen so weit wie möglich ausschließen. Am Tag des Starts, erzählt Gerst, gibt es am Morgen eine letzte Untersuchung. Er kennt keinen Fall, bei dem ein Astronaut danach nicht in die Rakete steigen durfte. So, und dann geht's los. Dann ist man irgendwann nach 1001 Untersuchung oben. Manchmal, wenn es gerade passt, ist auch ein Mediziner Teil der Crew, meist aber nicht. Dann hat jeder Astronaut, wenn es Probleme gibt, seine Ansprechpartner auf der Erde. Logisch. Und die kommen dann mit Spezialisten ins Kontrollzentrum, um so gut wie möglich die Lage einzuschätzen, zu helfen und zu beraten. Aber Hand anlegen, wenn sich einer beispielsweise eine Schnittwunde zugezogen hat, können die letztlich aus 400 Kilometern Entfernung auch nicht. Was dann, Alexander Gerst?
Die meisten Astronautinnen und Astronauten, inklusive mir, wir hatten ein Training, um dann den Titel zu bekommen, Crew Medical Officer. Also man lernt da, wie man eine Wunde nähen kann, medizinische Versorgung, so kleine Sachen. Man könnte sogar auch vielleicht mal einen Zahn ziehen, haben wir auch geübt. Also habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Vielleicht, wenn du Lust hast, könnte ich da mal...
Nee. Das Angebot, das habe ich dankend abgelehnt. Aber... tatsächlich befinden sich im sogenannten Crew Health Care System verteilt über verschiedene Module der ISS auch Zangen zum Zähneziehen. Und natürlich noch tausend Sachen mehr, vom Ultraschallgerät über Blutdruck- und Blutzuckermessgerät, Antibiotika, Beruhigungsmittel, Infusionen, Klammern, Zahnfüllungen, Kronen, Schmerz- und Betäubungsmittel. Aber all das hat auch seine Grenzen.
Operieren können wir da oben nicht. Also das ist völlig außerhalb unserer Fähigkeiten im Moment.
Und wenn Not am Mann ist oder der Frau, dann muss auch ein Flug abgebrochen werden können. Wie jetzt im Januar 2026. Erstmals in der Geschichte der ISS. Ich frage Gerst, was da los war. Aber hier gilt, logisch, die Privatsphäre, die ärztliche Schweigepflicht.
Wenn irgendwas ist, wir haben immer unser Raumschiff da quasi mit dem Schlüssel im Zündschloss stecken und können jederzeit nach Hause fliegen, spätestens nach 3 Tagen. Im Prinzip kann man im nächsten Krankenhaus sein, wenn es noch schneller gehen muss, tatsächlich wahrscheinlich innerhalb von weniger als 24 Stunden. Das macht einen entspannt.
Die Nähe ist ein großer Vorteil, den man auf dem Flug zum Mars nicht hätte. Da würde man dann höchstwahrscheinlich Astronauten schon mal rein prophylaktisch den Blinddarm und die Weisheitszähne entfernen und was sonst noch so alles geht. Denn auf dem Weg zum Mars kann man nicht einfach wieder umkehren. Da muss man erstmal hin, um wieder zurückzukommen, um Schwung zu holen. Und dann müssen wir noch über etwas anderes reden. Dass Astronauten möglichst gesund ins Raumschiff steigen, das ist, glaube ich, jedem von uns klar. Aber auf der ISS oder auf den Artemis-Missionen im Universum, im All, sind sie der Schwerelosigkeit und einer höheren Strahlendosis als auf der Erde ausgesetzt.
Also wir wissen schon, wie viel Strahlung wir erwarten, wie viel Prozent das unser Krebsrisiko erhöhen kann. Gibt es übrigens ein Limit, also als ESA-Astronaut darf man nur so oft in den Weltraum fliegen, bis man sein Lebenskrebsrisiko um 3% erhöht hat. Und da sind aber die meisten von uns weit weg davon. Also selbst nach einem Jahr auf der Raumstation ist man da noch nicht mal nah dran.
Gerst war bei seinen 2 Einsätzen auf der ISS zusammen fast genau 1 Jahr im All. Man weiß, dass Schwerelosigkeit den Augen nicht gut tut, der Augeninnendruck steigt. Thrombose, sagt Gerst, war auch schon ein Problem. Wir haben vieles noch nicht verstanden, was im All mit unseren Körpern passiert. Man altert auch schneller als auf der Erde. Durch die Schwerelosigkeit verkümmern Muskeln, die Knochendichte nimmt ab. Ich sehe noch Astronauten vor mir, denen man aus den Landekapseln helfen musste, weil sie selbst nicht stehen konnten. Gerst, der fängt an zu lächeln, als ich ihm das sage.
Meine Erkenntnis, ich bin zurückgekommen, ich hatte gar nichts. Also ich kam wieder runter. Nach einer Woche habe ich mich, gab es nichts mehr, was mich daran erinnert hat, dass ich da oben war. Also ich habe am Anfang so ein paar kleinere Muskeln gehabt, die ich nicht trainieren konnte auf der Raumstation. Da hatte ich dann so ein bisschen Muskelkater die erste Woche. Aber dann habe ich sehr davon profitiert, dass wir so ein tolles Trainingsgerät auf der Raumstation haben. Das ist ein Muskeltrainingsgerät. Ich habe insgesamt sogar 3 Kilogramm an Muskelmasse aufgebaut, als ich da oben war, weil ich jeden Tag trainiert habe. Das heißt, für mich persönlich, mein Gefühl war, also eigentlich ist gar kein Problem, da mal ein Jahr da oben auf der Raumstation zu bleiben.
Das gesamte Interview mit Alexander Gerst, aus dem das Material dieser Folge stammt, das stellen wir auch noch gleich mit online. Das ist Premiere und wie ein kleines Making-of, sodass ihr mal hören könnt, wieso das Ausgangsmaterial für so eine große Frage aussieht bzw. sich anhört.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.
Hat es euch gefallen? Gibt es vielleicht sogar was zu meckern oder vielleicht sogar eine neue Idee für ein neues Thema? Schreibt an großefragen@mdr.de. Die Adresse steht auch unten in der Podcast-Beschreibung.